Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Dieses Mal wieder mit Recaps und etwas ganz Besonderem. Wir sind nämlich wieder bei Star Wars angekommen. Und mit wir meine ich natürlich nicht mich alleine, sondern ich habe ganz viel Banterfutter mitgebracht. Und zwar einmal den Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Und einmal den Dominik. Hallo Dominik.
Nabend.
Ich bin ja völlig begeistert, dass wir in dieser Konstellation wieder Recaps machen können, weil ihr erinnert euch, das letzte Mal war Game of Thrones.
Dürfen wir nicht laut aussprechen hier. Ja.
Ist tatsächlich auch schon ein bisschen her und ich kann mich erinnern, dass wir damals auch schon darüber gesprochen haben, wann wir das nächste Mal Recaps machen können. Und gut, Stu und ich hatten jetzt Snowpeter. Das war jetzt so mäßig erfolgreich für uns, also inhaltlich. Genau, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir jetzt dieses Jahr über Star Wars reden können. Und heute ist Freitag, der 30. Oktober. Das heißt, just heute an dem Tag ist die neue Folge erschienen. Und wir haben sie natürlich gleich geguckt. Das liegt auch daran, dass wir natürlich Disney gefragt haben, von wegen, hey Disney, wie sieht's aus? Könnt ihr uns dann im Vorfeld auch die Sachen zur Verfügung stellen, sodass wir vielleicht im Vorfeld aufnehmen können? Und Disney hat gesagt so, nö. So, deswegen gibt es quasi keine Podcast direkt morgens, sondern immer etwas später. Das heißt, ihr werdet die wahrscheinlich auch irgendwann abends geguckt haben. Und je nachdem, wie Jumik schnell ist, Samstag, Sonntag, Montag, keine Ahnung, wird dann der Podcast irgendwie da sein.
Neben Jumik noch eine andere Person bei der Postproduktion beteiligt ist und diese Person jetzt ein paar Tage leider nicht da ist, könnte es sein, dass dieser Folge ein bisschen später erscheint.
Und diese Person redet gerade.
Genau.
Das ist eine Arbeit.
Und ich möchte noch anmerken, dass wir nicht die Einzigen sind, die keine Screener bekommen haben. Disney war dieses Mal wirklich sehr, sehr geizig. Das war bei der ersten Staffel noch anders. Also jetzt glaubt bitte nicht, Disney hasst Movie Break oder so. Die haben auch allen anderen keine Screener zur Verfügung gestellt.
Alle hassen Disney.
Das ist durchaus so. Also ich glaube, dass vor allem Disney-Mitarbeiter heutzutage nicht besonders gut auf die Konzerte sprechen sind.
Also da wir jetzt hier nicht gesponsert werden, erlaube ich mir jetzt echt mal hier den Hashtag KotzDisney. So.
Nein. Ja. Es ist alles okay, wir gucken es halt direkt an dem Tag und ihr kriegt die Recaps halt später, müsst ihr halt später hören. Folge 9 mit dem Titel The Marshal, das heißt der Marschall.
Ach was?
Nein. Und ich weiß gar nicht, wie ich einsteigen soll. Also ich habe mich sehr gefreut, jetzt die neunte Folge sehen zu können, endlich die zweite Staffel, weil ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der ersten Staffel. Ich weiß, Dominik, du siehst das ein bisschen ambivalenter. da können wir auch noch mal gerne drüber reden. Aber ich bin irgendwie total abgeholt worden von dem ganzen Stil, vor allen Dingen von der Inszenierung. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, die werden ja ganz anders gedreht, nicht mehr mit Greenscreen und irgendwie am Computer werden dann die Hintergründe erstellt, sondern die arbeiten halt vor riesigen Kristallbildschirmen, die extra dafür gezüchtet worden sind, keine Ahnung. Und die können direkt am Set quasi live den Bildschirm im Hintergrund ändern und dementsprechend auch ganz, ganz anders mit der Kulisse agieren. Und ich finde, das sieht man auch sofort an der neuen Folge jetzt. Das ist einfach optisch an vielen Stellen, nicht immer, das muss ich auch gestehen, aber an vielen Stellen einfach richtig ein schöner Genuss. Und hinzu kommt, da wird so viel Star Wars Fanservice reingebuttert, dass es manchmal vielleicht schon wehtut, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß. Genau, also ich kann schon mal vorweg sagen, bevor wir jetzt direkt einsteigen, diese Folge hat wirklich auch wieder Spaß gemacht und hat mich getriggert, jetzt direkt so, jetzt nächste Folge. Wie ging es denn euch?
Also was ich sagen muss, diese neue Technik, diese LED-Monitore, nenne ich sie mal, wobei ein bisschen groß für normale Monitore sind sie ja schon.
Nennen sie einfach digitale Leinwände.
Digitale Leinwände, okay. Es gab, wie du schon sagtest, Thomas, es gab so ein paar Szenen, wo ich dachte, das sieht sehr nach so Rückprojektion aus. Fand ich aber irgendwie ganz nice, denn was ja die erste Staffel auch schon gemacht hat, das ist ja wirklich eigentlich, wenn man es so runterbricht, eine Western-Serie. Und in dieser ersten Folge der zweiten Staffel, das ist halt wirklich Western pur. Wirklich. Ja. Also da kommen wir dann gleich noch zu. Es gibt wirklich Szenen, die kannst du eins zu eins zu nehmen. Du ersetzt die Phaser durch, Phaser ist Star Trek, ne, oder? Du ersetzt die Blaster, meine ich dir. Du ersetzt die Blaster durch Colts. Und die Helme durch Hüte und dann hast du einen astreinen Western.
Entschuldigung.
Er ist jetzt getroffen jetzt.
Das war jetzt ein Teaser für den Picard-Cast, der niemals kommen wird oder es recht nicht mit Stu.
Zur Erklärung, wir haben im Vorfeld wieder über Picard rumgehatet und gelästert. Und
du hast über Picard rumgehatet.
Genau, ich habe über Picard rumgehatet.
Ja, ich habe nur Alison Pill gelobt.
Ja, ja.
Ja, nee, also die, unabhängig jetzt auch vom Inhalt, den ich ja schon eher ambivalenter sehe, da kann man auch gerne sowohl in, ich glaube, unser viertes Special zu Star Wars reinhören von Anfang des Jahres, Alter. Corona. Oder aber auch in die Besprechung beim Telestammtisch, wo Stu und ich auch zugegen waren, kann man gerne reinhören. Aber unabhängig davon muss man sagen, ist diese neue Technik wirklich sehr beeindruckend und gerade bei der Folge hier habe ich mich wirklich mehr als einmal gefragt, mein Gott, das kann doch nicht alles im Studio gedreht worden sein. Na, also das, also diese Außenaufnahmen, gerade in der Wüste und so, dass man das so realisieren kann, das ist wirklich schon bahnbrechend und ich finde es auch wirklich ganz toll, dass diese Technik jetzt gerade wirklich Schule macht und eventuell sogar unter Corona jetzt wirklich noch so ein kleiner Heiland werden könnte, ne? Mhm.
Hier vielleicht was Positives von Disney Plus, unabhängig davon, weil ich auch das erste Mal wieder seit Monaten reingeguckt habe. und so wie Stu vorhin noch gesagt hatte im Vorgespräch, das sieht echt gut aus von dem Layout her. Es gab einen Rückblick. Das finde ich ja immer sehr erfrischend tatsächlich. Und genau, habt ihr den euch angeguckt?
Ja.
Ich gehe von aus, ja.
Ja, ja, ne? Tatsächlich. Also ich wusste noch halt so die letzten Szenen, ich wusste auch natürlich, was der grobe Handlungsfaden war. Es geht also eben noch um das Kind, also Baby Yoda, wie er allgemein genannt wird. Aber ich habe ihn nicht geskippt, weil ich dachte, komm, die Gefahr, dass du jetzt da sitzt und nichts verstehst, ist sehr gering, aber sicher ist sicher.
Mhm. Ja, und in dem Rückblick ist mir dann auch tatsächlich aufgefallen, wie relativ unterkomplex die erste Staffel ist, so, weil in dem Flashback wird ja wirklich so, also da werden ja gefühlt irgendwie 4 oder 5 Folgen inhaltlich übersprungen, weil du wirklich sagen kannst, sie haben eigentlich zum Hauptplot nicht viel beigetragen. Ne?
Ich glaube auch ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich in der zweiten Staffel ähnlich sein, weil ich hatte jetzt auch bei der ersten Folge der zweiten Staffel das Gefühl, sie haben halt diesen roten Faden. Aber ich nehme mal stark an, dass in der zweiten Folge, auch wieder das so handhaben werden. Es gibt so mal eine Folge, die wirklich wichtig ist für diesen roten Faden. Ansonsten hast du so diesen Case of the Week.
Übrigens, das gefällt mir ehrlich gesagt. Das ist wie so ein Rollenspiel. Also jetzt in der Folge ging es halt darum, so einen besonderen Questgegenstand zu finden. Und für diesen Questgegenstand musste halt was getan werden. So. Und das mag sehr, sehr vereinfacht sein und irgendwie sehr simpel von der Erzählstruktur. Aber irgendwie gefällt mir das. Es ist alles geiler als die letzten Kinofilme, die dann einfach total verkopft sind. So.
Obwohl es interessant ist, weil gerade Episode 9 hatte ja auch schon so eine, ich sag's jetzt mal wirklich ganz salopp, so eine Videospiel-Dramaturgie, die hier eigentlich gar nicht mal so unähnlich ist. Also zumindest bei der ersten Staffel oder jetzt tatsächlich auch in dieser Folge.
Mhm. Es ist halt, wie man das macht, ob man das verkrampft macht oder nicht. Ne?
Also ja, ich muss sagen, ich finde es bei Mandalorianer, ist jetzt nicht meine Lieblingsart der Narration, aber dadurch, dass diese Folgen halt nur einmal pro Woche kommen, kann ich damit besser leben. Ich glaube, wenn man es bingen würde, kämpft es nicht so gut.
Ja. Ja. Wollen wir nochmal einsteigen?
Ja, bitte.
Ja klar, gerne.
Wer macht denn den Anfang?
Ja, dann fange ich mal an. Wir sehen unseren Helden, den wir wahrscheinlich jetzt Einfachheit halber einfach Mando oder auch gerne Money nennen.
Der Money.
Ja. Und
hast schon wieder vergessen, Thomas.
Ja, er ist mit Baby Yoda unterwegs und das Ganze sah für mich aus wie so eine Art, ja, ich würde sagen Industriepark, sehr düster gehalten. Dann habe ich auch gedacht, ist es das erste Mal im Star-Wars-Universum, dass wir sowas wie Graffitis sehen?
Ja, Star-Wars-Graffiti haben wir direkt aufgeschrieben. Ja. Ja.
Das fand ich, also es war atmosphärisch. Und er sucht einen Herren namens Goku Resch, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, und findet ihn auch. Und dann gibt es noch eine Neuerung, nämlich wir sehen den ersten Star-Wars-Fight-Club.
Ja,
genau.
Mit den Kampfschweinen. Also wirklich ohne Witz, ich habe mir die Kampfschweine aufgeschrieben. Aber die haben natürlich auch einen Namen und die heißen Gamorreaner.
Ich nenne sie Pickfighter.
Ja, ich muss sagen, dass mir die Szene sehr gut gefallen hat. das ganze Setting war mal wirklich was komplett Neues gefühlt. Mhm. Und also ich muss sagen, in diesen Minuten war ich wirklich sehr hoffnungsvoll, was diese Folge angeht, weil ich mir wirklich dachte, das ist zum ersten Mal ein Star Wars, was wir noch nicht so gesehen haben. Das sieht zwar irgendwie aus wie ein Ghetto oder so, mhm. Ich weiß auch gar nicht, war das jetzt auf Coruscant eventuell? Nee, ne?
Ich weiß es nicht. Ich hatte das irgendwie das Gefühl, wisst ihr noch bei dem Solo-Film, also Solo Star Wars Story, da gibt es ja diese Szene relativ zu Beginn, wo man sieht, wo diese Sternzerstörer gebaut werden. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das könnte vielleicht so in den Hinterhöfen davon spielen. Also es hatte auch so diese düstere Atmosphäre. Es wirkte auf mich auch gar nicht so, als ob es Nacht wäre, sondern das, als ob auf diesem Planeten eh keine Sonne scheint.
Ja, das, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Das hatte was total Neues irgendwie. Und zum ersten Mal halt so wirklich so, was man sich eigentlich schon immer von der Serie erhofft hat, so dieses Abgeranzte, dieses Abgetakelte.
Dieses Used Future.
Also damit habe ich, Used Future, damit habe ich überhaupt nicht, also ja gut, Used Future hatte die Serie schon immer, aber trotzdem, so die Schauplätze waren eigentlich immer so ein bisschen. Ich will nicht sagen geleckt, aber so dieses Abgetakelte, das hat hier einfach noch mal eine ganz neue Ebene erreicht. Das hat mich höchstens so an Clone Wars Folgen erinnert, die dann auch mal so in der Unterwelt zum Beispiel von Coruscant spielen. Davon hatte das was. Wobei, ich muss sagen, ich fand hier die Musik von Göransson so ein bisschen seltsam. Also da hatte ich das Gefühl, das ist noch so von der Tenet-Reste-Palette. Also das hatte wirklich überhaupt nichts von Star Wars.
Fand ich aber ganz gut.
Ja, es hatte was.
Und was ich auch toll fand, da wurde mir wieder klar, was auch die Qualitäten sind der Serie. Nämlich, die ist halt unglaublich gut produziert vom Production Value. Nicht nur diese digitalen Leinwände, sondern es gibt halt dieses kurzen Szenen, wo du siehst, was da für Leute halt um diesen Kampfring sitzen und stehen und für die Masken und so. Das ist wirklich hochklassig. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich finde, dass diese Folge, wie auch viele andere Mandalorianer-Folgen, wirklich Kinoniveau haben.
Und das möchte ich nochmal bekräftigen, weil die Action-Szene, die wir dann sehen, die ist zwar relativ kurz und auch standardmäßig choreografiert.
Ja, aber ganz ehrlich, die fand ich super.
Genau.
Weil ich dachte, ja, der kämpft genauso, wie man kämpfen würde, wenn man so eine Rüstung hat. Also er nutzt den Helm und so. Ja. Das fand ich auch ganz toll. Sowas habe ich in der ersten Staffel auch noch nicht gesehen. Da haben sich wirklich Gedanken gemacht. Und natürlich kann man jetzt sagen, vielleicht sind da hier und da ein, zwei Schnitte zu viel. Aber insgesamt war es eine wirklich sehr gute Actionsequenz, die mich jetzt nicht begeistert hat. Aber ich dachte, wenn es so weitergeht, bin ich dabei.
Ja, also mir hat's auch total gefallen. Vor allem wurde hier, das war für mich echt so ein kleines, sag ich jetzt mal wirklich, fünfminütiges Erweckungserlebnis, weil erst dieses Setting, was halt echt sich so neuartig anfühlt, und dann einer der Kritikpunkte von mir halt aus der ersten Staffel direkt ausgemerzt, viel mehr Aliens, die auch richtig gut aussahen, weil in der ersten Staffel hat man echt nicht so viel gesehen und gerade dieses allererste da, wo er irgendwie diesen Gefangenen überführen soll in der Pilotfolge der ersten Staffel, das sah halt eher nach Star Trek nach alten Star Trek Serien aus und nicht unbedingt nach Star Wars. Und hier war es sehr, sehr viel besser, insbesondere bei dem Cameo von John Leguizamo, ne? Oder wie man den ausspricht, keine Ahnung.
John Leguizamo. Für mich war es jetzt kein Cameo, weil er wurde dafür sehr eindeutig als genannt im Abspann. Aber er spielt diesen Goku Resch und das haben wir noch gar nicht geklärt, nämlich was Mando da macht eigentlich.
Ja, der hängt ihn nachher auf und.
Ja, aber warum tut er das? Er hat ja, es gibt ja etwas, was er sucht.
Genau, er sucht tatsächlich andere Mandalorianer.
Ja.
Ja.
Ja, und, also, wer macht das nicht? Ich mach das auch ständig. Ja.
Und Resch sagt ihm halt, pass auf, ich kann dir das gerne mitteilen. Ich bin halt ein mächtiger Mann. Also, er ist schon so inszeniert wie so eine Art Unterweltboss, der anscheinend noch nicht gehört hat, dass diese Mandalorianer ziemlich auf Kampf erprobt sind. und sagt halt, hey, hör mal, du hast da doch diese schöne Rüstung aus Beskar-Stahl und die hätte ich gerne. Und dann sagt der Mando natürlich so, nimm sie. Und dann geht Mando halt nackt zurück und dann ist die Folge vorbei.
Ja. Übrigens, hier in dem Zusammenhang, ihr werdet wahrscheinlich mit den Augen rollen, ne? Aber als Baby Yoda quasi sich gedacht hat, so, wop, okay, ich bin weg. Da musste ich wirklich lachen. Also das,
ja, ich mag das. War das. Geil. Das war auch schon im Trailer ein kleines Highlight, ne? Das,
man muss auch mal ganz ehrlich cool. sagen, ganz ehrlich, also er ist halt auch einfach süß, ne?
Ja, ist er.
Er hat halt nichts zu tun. Das ist das Problem. Ja.
Ah, kommt bestimmt.
Ist hier doch ein Baby. Das würde auch groß machen.
Ja, er hatte ja schon in der zweiten Folge der ersten Staffel hatte er ja schon was zu tun.
Übrigens gehabt. Ein 50 Jahre altes Baby.
Ja, das gibt's sonst nur bei den, gibt's nicht mal bei den Hobbits, stimmt. aber die Szene, insgesamt mochte ich die auch, vor allem war die relativ rabiat tatsächlich, ne? Also der Kampf, weiß nicht, einem wirft da irgendwie das Messer ins Herz und ich fand's auch sehr makaber, wie sie da vor diesem Boxring stehen und dann dieser Typ sagt, ja, ich schließe jetzt eine Wette mit dir ab. Dieser Gamorreaner wird irgendwie in anderthalb Minuten tot sein. Und dann ballert er den einfach um. Also das
fand ich richtig witzig.
Ja, das war auch so eine kleine Reminiszenz an hier Handshot First. Also es gibt im Star Wars Universum auch solche Typen. Was ich halt in Anführungszeichen so, ich dachte so, ja, jeder weiß, was jetzt passiert, ist nämlich, das können wir kurz mal überspringen. Also er besiegt alle und er bekommt seine Informationen. Und dieser Resch, wie er heißt, sagt dann halt eben, pass auf, ich sag dir jetzt halt, aber bitte bring mich hier um. Und Manu sagt halt sowas wie, du wirst nicht durch meine Hand sterben. Und da weiß jeder, was damit gemeint ist.
Ja, genau. Ne?
Also, der ist klar, da passiert jetzt irgendwas. Und ja, er hängt ihn halt irgendwie auf und lässt ihn dann da hängen und schießt auch ein paar Lichter aus. Dann hören wir halt, dass da irgendwelche Monster sind, die sich dann an diesem bösen Gangsterboss verköstigen. Das war halt so, das war dieses Standard-Badass-mäßige.
Wobei, das lässt sich die Serie ja gerne offen. Ne? Also, ob er jetzt tatsächlich tot ist oder ob er nur ein bisschen angenagt ist und nochmal später zurückkommt. Das gefällt mir tatsächlich auch.
Ja, wobei, das ist ja auch, war ja auch in der ersten Staffel so, du hast ganz viele interessante Figuren oder zumindest Figuren, die von interessanten Leuten gespielt worden sind. Jetzt Kyle Weathers oder Werner Herzog oder Giancarlo Esposito. Aber irgendwie war es dann immer so, du wartest, die tauchen auf, dann musst du irgendwie 2-3 Folgen warten, dann tauchen sie nochmal für 3 Minuten auf.
Ja.
Und noch so eine Figur braucht die Serie nicht, von daher bin ich absolut okay damit, wenn dieser Gorko Resch jetzt nicht mehr dabei ist.
Ach, IG-11.
der war ja, Gorko Resch, der war ja, also das wurde ja auch ziemlich random irgendwie auch eingeführt, beziehungsweise es ist eigentlich, also der Sprung zu dieser Figur kommt ja eigentlich ziemlich plötzlich, aber trotzdem hat es mir tatsächlich so als Szene für sich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also die ganze Sequenz, die hatte was und ich mochte das auch, also Stu, du hast schon recht, das ist so Standard-Badass-mäßig, was er macht, aber ich mochte dann schon irgendwie, weil man dachte eigentlich, der schießt den da runter. Und dann würden ihn ja die Viecher trotzdem verköstigen, aber stattdessen macht er halt einfach das Licht aus.
Übrigens, das fand ich cool. Übrigens, mir ist etwas aufgefallen, das ist, was schon in der ersten Staffel so ist. Dieser Mandalorianer, die Rüstung von dem, der hat ja für alle Situationen immer alles das passende Gadget. Deswegen meine Theorie, der Suit vom Mando ist quasi der Batman-Gürtel vom Star Wars-Universum.
Geil.
Vielleicht
hat er auch einen Haispray dabei.
Ja, genau.
Hat auch was von Inspector Gadget so ein bisschen, ne?
Als dann übrigens die Info kam, du musst nach Tatooine, da ist noch einer. Ich war doch auf Tatooine, da war keiner. Doch, da ist einer. Da dachte ich mir so, jetzt wieder zurück. Auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch, cool, weil dann sehen wir noch mal die, wie heißt sie, Pelimoto. Weil die mag ich als Figur tatsächlich.
Ja.
Ach, Amy Sedaris.
Pelimoto, ja. Ich fand's interessant, also als sie Tatooine gesagt haben, dachte ich so, ja gut, Wüstenplanet, kennen wir ja. Aber als dann gesagt wurde, Mos Pelgo, dachte ich, oh, okay, Mos Eisley, Mos Pelgo, okay, das könnte interessant sein. Mos
Pelgo kenne ich noch nicht, das Dorf ist neu.
Das Dorf ist neu, ja.
Ja, gibt's auch wirklich tatsächlich, ich habe nochmal nachgesehen, gibt es tatsächlich nicht im alten Kanon irgendwie in einem Roman, der jetzt vor Episode 7 spielt, wird es anscheinend schon mal erwähnt. Also merkt man, dass sie jetzt hier den neuen Kanon auch mit reinnehmen. Ich muss sagen, ich war genervt, als ich gehört habe, Tatooine, weil ich war gerade in diesem schönen, andersartigen Setting und dann so, oh, Tatooine.
Aber
vor allem, gefühlt war er da erst gerade. Ja. Also,
Aber ich fand es jetzt in der Nachbetrachtung der Folge, finde ich es in Ordnung tatsächlich, weil zum Beispiel Mos Eisley oder sonstiges, da siehst du gar nicht viel von.
Ja, es wirkte nicht ganz so aufgesetzt wie in der 5. Folge der 1. Staffel. Ja. Wo ich es wirklich ganz furchtbar fand.
Die Landung schon, wie gesagt, da trifft er halt wieder auf sie dann auch und sie trifft wieder auf kleinen Baby Yoda, ne, und findet den ganz süß und knuffig und will ihn behalten und seine Abkömmlinge. Das fand ich wieder ein bisschen komisch. Aber interessant ist halt, wie Mando dann auf die Androiden reagiert, die übrig geblieben sind aus Episode 1. Und weil das ist tatsächlich ganz cool, weil wir auch quasi ja wissen, was sich geändert hat, ne? IG-11. Mhm. So, und dass sich da tatsächlich auch in seiner Art, wie mit dem Umgang mit diesem Universum, mit dieser Welt auch was verändert hat. Und das fand ich ganz geil.
Mhm. Ja. Ja, das war schön subtil eigentlich. Ja. Also, ja.
Er leiht sich dann bei Pelo Motto für Deutsche, gibt's, also ganz ehrlich, bei Star Wars gibt es manche Namen, die sind für Deutsche echt komisch. Pelo Motto, Darth Maul, Boba Fett, das ist
Darth Maul!
Ja.
Als Maul, du.
Das ist der Klassiker, ja. Jens Maul.
Auf jeden Fall leiht er sich von ihr ein Speederbike. Dieses Speederbike klingt irgendwie nach einer Harley Davidson, wie ich finde.
Ja, man kennt's doch.
Also ich habe jetzt mir nicht noch mal die Rückkehr der Jedi-Ritter angeguckt oder angehört, aber in meinem Gedächtnis klangen die Speederbikes damals nicht wie Motorräder, aber ich ist okay, ich finde es eigentlich ganz schön.
Es ist eine spezielle Marke, die ist nur von Coruscant, die nennt sich Harley Davidson.
Ja, die wurden von OC Speederbike Choppers gekostümt. Ja, okay.
Aber man muss, also auch wenn ihr das wahrscheinlich nicht gerne hört, aber die Sequenz erinnerte sehr an Episode 2, ne? Wo halt Anakin irgendwie nach seiner Mutter da rumgurkt in der Wüste.
Ja, aber nur ganz kurz. Also das
er ist auch ähnlich geschnitten, dass er da irgendwie Leute befragt und dann weiterreist und so.
Wobei, das fand ich auch ganz interessant, dass so ganz nebenbei, also in dieser Montage, wo man sieht, wie er unterwegs ist, dass man sieht, wie er abends mit den Tusken da am Lagerfeuer sitzt und ein Schwätzchen hält, wo ich dann auch dachte, okay, also ich dachte immer, Tusken sind so voll gefährlich und so. Okay,
warum nicht? Kann man mit denen auch einen saufen, ne?
Ja, das war aber auch dann natürlich ein Rückbezug zur 1. Staffel, ne? Wo er doch irgendwie dann auch in der 5. Folge, glaube ich, dann auch irgendwie mit den Tusken da angebandelt ist, meine ich. Ja. Also abseits, ich denke halt immer nur an diesen Sunnyboy-Kopfgeldjäger, wenn ich an die Folge denke. Ich fand die ganz furchtbar damals.
Auf jeden Fall finde ich, dass hier auch das Western-Feeling nochmal echt extrem unterstrichen wird.
Ja.
Also wirklich. Und das geht dann noch weiter und da ist wirklich der absolute Western-Höhepunkt, wenn er dann diesen Mos Pelgo ankommt. Was wirklich, wie kann man es beschreiben? Ist halt irgendwie viel Wüste und dazwischen 3-4 Häuschen und diese komischen Megakühe, nenne ich sie mal. Genau. Ich weiß, ihr kennt die Namen garantiert, aber ich jetzt nicht. Und dann geht er halt in den Saloon. Also es ist halt wirklich ein Saloon. Ja. Dieser Saloon hat sogar am unteren Ende des Tresens einen Spucknapf. Also mehr Western geht nicht. Und
das war geil.
Und dann gibt's diese typische Unterhaltung zwischen dem Fremden und dem Barkeeper. Der Fremde sucht jemanden und siehe da, der Marshall kommt dann und der Marshall ist anscheinend Boba Fett.
Übrigens, das sind Bantas. Deswegen Bantafutter.
Bantaputu.
Das wird, glaube ich, bei Folge 2 nicht mehr dabei sein.
Ja. Aber es ist bei mir bei Star Wars nicht ganz so schlimm wie bei Game of Thrones, Stu. Ich kann nicht vorwarnen.
Juhu.
Beziehungsweise beruhigen.
Aber ja, tatsächlich. Also ich meine, er hätte auch mit dem Pferd da reinkommen können. Das hattest du ja vorhin auch schon gesagt gehabt, ne? Und dieses ganze Szene, wie dieses Dorf da eingeführt wird, das ist halt 1:1 richtig klassischer Western.
Ja, ich musste da auch in einer späteren Szene dann, wo eben dann dieses Viech da schon ankommt und wieder irgendwie dann auch alles bebt, ne? Mhm. Da musste ich auch so ein bisschen an 12 Uhr mittags oder so denken. Ja. Ne, das war schon cool.
12 Uhr mittags gemischt mit Tremors.
Ja.
Ja.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, Raketenbomben. Aber zu dem kommen wir jetzt erst noch nicht. Wir haben ja noch, müssen ja erst noch mal klären, ist das denn überhaupt Boba Fett?
Genau.
Nein, natürlich nicht. Es ist nur ein Fanboy.
Ja, es ist Timothy Olyphant, der einen gewissen Cop spielt, also Cop, so heißt der Typ, und macht einen auf cool und Also ganz ehrlich, habt ihr gedacht, das ist wirklich Boba Fett? Weil mir war relativ klar, nee, das ist nicht Boba Fett.
Nein, definitiv nicht. Aber ich war total überrascht, als er den Helm abgenommen hat und wer da drunter war.
Ja, Pierce Brosnan.
Ja. Ey, ohne Witz, ich habe auch die erste Sekunde gedacht so, sag mal, ist Pierce Brosnan jetzt jünger geworden? Was ist denn da passiert? Nee, Timothy Olyphant. Also ich habe ihn ja jetzt lange Jahre in Santa Clarita Diet gesehen und auch so ein, zwei anderen Sachen. Und es ist total cool, dass er jetzt hier plötzlich im Star Wars-Universum so auftaucht und tatsächlich auch eine gute Rolle inne hat,
fand ich. Ja. Und es kommt halt zu so einer Duellsituation, die halt damit aufgelöst wird, dass plötzlich die Erde bebt. Und sie rennen nach draußen und dann sehen wir halt, dass da ein Raketenwurm, ein riesengroßer, ankommt und einen Panther frisst. Wobei eher ein Sandwurm aus Dune, damit ist das viel, glaube ich, eher vergleichbar.
Ja, das stimmt. Ja, ich musste sowas von an Dune denken, wirklich. Ja.
War aber eine schöne Szene, war eine sehr schöne Szene, wobei ich mich dann schon gefragt habe, warum dieses Vieh irgendwie anscheinend nur dieses kleine Dorf angreift und nicht Mos Eisley, wo es deutlich mehr zu fressen gibt.
Ist zu weit weg.
Okay.
Ja, Mos Eisley ist auf der anderen Seite des Planeten, glaube ich.
Ah, okay.
Das ist ja dann diese, diese, also es gibt doch, glaube ich, zwei große Siedlungen, Mos Eisley und Mos Espa, ne?
Ja, genau.
Glaube ich. Mos Espa sieht man in Episode 1 und Mos Eisley in Episode 4.
Mhm. Übrigens, dann nochmal, um das mit den Aliens aufzugreifen, weil der Barkeeper ist ja ein Weequai. So heißt die Rasse. Und du wirst es nicht wissen, aber es gibt einen Weltraumpirat, ganz sehr berühmt im Star Wars-Universum, der heißt Hondo. Und das ist die gleiche Rasse. Das fand ich ganz cool.
Das ist richtig cool. Generell mag ich das, kann ich nur noch mal sagen, dass hier jetzt endlich mal deutlich mehr Alien-Rassen auftauchen als in der ersten Staffel. Ja. Da merkt man, da hatten sie auch mehr Geld und auch jetzt irgendwie bessere Masken einfach. Also das Make-up ist schon sehr, sehr toll, muss man sagen.
Ja, weil Mandalorianer für Disney, glaube ich, schon eine der Haupt-Selling-Points ist für Disney Plus. Ne? Also das merkt
das
man.
Das ist so einzige bei einer gewissen Zielgruppe, sag ich mal.
Übrigens, dieser Sand-Raketenwurm heißt Kreiddrache, also wird er genannt. Mhm. Zumindest in der deutschen Synchro. Ich habe mir jetzt so auf Deutsch geguckt. Ich weiß nicht, was in der US-Synchro gesagt wird. Und ja, Cobb und Mando schließen einen Pakt, nämlich wenn Mando den Bewohnern hilft, dieses Vieh zu töten, weil es halt eben für Ärger sorgt, also es frisst halt die Bantas, die halt irgendwie Sachen, also die Minensachen, also Minenschätze transportieren, etc. pp. Dann bekommt er halt die Rüstung von Boba Fett. Und da sagt Mando halt, easy, ne? Ich gehe zu meinem Schiff, ne, und werf ein Böppchen ab. Und dann kommt leider halt dieser typische so, das ist eigentlich die beste Idee, aber dann wäre die Folge leider jetzt schon vorbei. Deswegen brauchen wir einen Grund, dass es nicht klappt. Und der Grund ist halt einfach, das Vieh, das merkt halt die Vibration und wird dann einfach untertauchen.
Aber das mag ich, weil das wäre nämlich eine Frage dann von mir gewesen, wenn die einfach jetzt losgefahren wären, so von wegen, hey, lass uns hinfahren und das Vieh vor Ort töten. Hätte ich mir gedacht so, Alter, du hast ein Raumschiff mit Bomben, jetzt mach doch mal was. So,
also ich fand das jetzt auch nicht schlecht. Ich finde das auch nicht schlecht, aber es kam halt so einen typischen Expositionssatz, ne? Muss man mal sagen.
Ja, da ist halt auch wieder die Schreibe von Jon Favreau, ne?
Aber ich mag das.
Also ich fand's auch nicht schlecht, ne? Also das kann ich schon mal sagen, ich fand die Folge schon gut. Also, aber das, zum Fazit kommen wir ja später.
Ja.
Dann kommt was Interessantes, denn wie ihr beide auch wahrscheinlich, oder zumindest Thomas, habe ich mich gefragt, warte mal, wie hat dieser Cobb eigentlich die Boba Fett-Rüstung bekommen?
Ja, genau. Oh. Wo kommt die her? Die ist doch eigentlich in dem Bauch von einem Riesenmonster.
Ja, und die Antwort ist HSE24.
Was?
Das ist die Boba Fett-Edition von Harald Glöckler.
Oh Gott, ja.
Nein, wir bekommen einen Rückblick.
Ja, den fand ich auch richtig cool, ehrlich gesagt.
Ich auch, weil er auch damit aufräumt. Also, das fand ich auch bei der neuen Trilogie ganz schön. Weil für uns war es ja klar, pass auf, Rebellen sprengen seit einem Todesstern, zack, bumm, Imperium tot, genau. Ne, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dieser Rückblick zeigt halt so, Nee, ist leider nicht so. Dieser Cop erzählt halt, dass sie halt erlebt haben, wie der zweite Todesstern gesprengt worden ist. Und dann kam gleich, was waren das?
Ein so Bergbaukollektiv.
Ein Bergbaukollektiv.
Quasi die Bergbaumafia.
Ein Bergbaumafia, ja. Genau. Und hat halt eben die Leute, die freilebenden Leute von Mos Pelgo versklavt. Und er ist geflohen und hat auf der Flucht noch jemanden, also einen von diesen Sklavenhändlern, irgend so eine Kiste mit Diamanten abgenommen und wurde in der Wüste dann von Jabas mitgenommen. Und ja, der hat dann diese Diamanten in dieser Rüstung getauscht und ist dann zurückgekehrt nach Mos Pelgo und hat da mal aufgeräumt. Und im Prinzip ist er jetzt so der halt der Marshall, daher auch der Name. Das sieht schon clever.
Sehr subtil.
Ja. Ich habe mich nur gefragt, ich habe mit dem Rückblick überhaupt kein Problem, aber ich habe mich gefragt, warte mal, wie kommen die Jawas an die Rüstung? Weil eigentlich ist dort Boba Fett irgendwie in eine Schlund gezogen worden und sollte dort irgendwie tausende lang verdaut werden, oder?
Ja, der Sarlacc ausgekackt.
Ehrlich gesagt wusste ich an der Stelle schon, dass wir definitiv noch erstens erfahren, was mit Boba passiert ist und zweitens, ob Boba noch lebt. Und es gibt tatsächlich im alten Kanon, der verworfen wurde, war das gar keine Debatte mehr. Da lebt er.
Okay.
Es wurde aber auch wieder in dieser fünften Folge wurde es doch ganz am Ende angedeutet, ne? Mhm, ja. Es ist doch irgendwie, da hast du das Geräusch irgendwie von seinen Stiefeln oder was natürlich auch wieder Western-Style ist. Da wurde es ja angedeutet und es ist ja bekannt, dass Boba ja kommen wird in dieser Staffel. Mhm. Und das, ja gut, können wir ja sagen.
Aber
ja.
Ganz ehrlich, also ich habe nie so richtig den Hype um Boba Fett verstanden, bin ich ganz ehrlich.
Ich auch nicht.
Und in dieser Rückblick sieht man ja auch, wie er halt diese Sklavenhändler da vertreibt aus Mos Pelgo. Und ganz ehrlich, diese Rucksackrakete sieht einfach nur dämlich aus. Sorry, aber das sieht einfach nur dämlich aus. Sieht daran,
wie er sie eingesetzt hat, quasi so. Puppe raus, ne?
Ja.
Obwohl man muss ja sagen, diese Mandalorianer, also sowohl Boba als auch vor allem Jango Fett, das ist ja eine der wenigen wirklich richtig guten Szenen in Angriff der Klonkrieger.
Stimmt.
Die sind ja wirklich wandelnde Schweizer Taschenmesser, diese Typen, ne?
Ja, genau. Ja, wie ich schon sagte, also das ne, der Bettgürtel, oder? Und die Mandalorianer-Rüstung, die haben viel gemeinsam.
Wobei ich das dann, also, weiß nicht, können wir da schon hinspringen, da gibt's dann ja die Szene, wo sie da irgendwie mit den Tusken am Feuer sitzen. Mhm. Und dann, die ja schon irgendwie aggressiv werden gegenüber dem Marshall. Und dann feuert Mando irgendwie so völlig random seinen Flammenwerfer ab. Da dachte ich mir, so will er jetzt irgendwie eine Kippe anzünden oder was?
Übrigens, bevor wir da jetzt aber hinspringen, noch mal was zur Figur des Mando an sich. Ne? Weil ich kann mich erinnern, dass wir hatten, ich glaube, Dominik, du warst das, du hattest das kritisiert gehabt mit dieser Wandlung von Mando. Dass du erst dachtest, der ist total böse und total gemein und dann hat sich herausgestellt, dass er halt wirklich auch ein Guter ist. Und ich finde das immer noch, also das hat sich bei mir auch nicht geändert seit der ersten Staffel und das merkt man an dieser Stelle natürlich wieder ganz deutlich, weil er hätte ihn auch einfach über den Haufen ballern können und sagen können, gib mir nur die Rüstung, Depp. Aber nein, er sagt dann halt, okay, es gibt eine Lösung hier, ich kann denen helfen und krieg trotzdem das, was ich will.
Ich habe so meine Probleme einfach mit der Figur an sich und finde eigentlich, dass...
Er fehlt eine Mimik, Punkt. Das ist für mich das große Problem.
Ja, ja. Und Pedro Pascal fehlt es ja auch, wie man hört.
Ja.
Ne?
Was ich übrigens noch ganz, ganz interessant finde, also wir fliegen dann los, also wir springen jetzt mal wieder zurück, Mando und Cobb fliegen los und Cobb hatte so auch so ein Speederbike und das Frontstück sah aus wie von so einem alten Podracer oder zumindest von diesen alten Raumschiffen aus Episode 1.
Das mochte ich total gerne. Das sah aus wie dieses, ich weiß nicht, es erinnerte sehr an, ja tatsächlich an Anakins Podrenner aus Episode 1, ne? Also so dieses Triebwerk.
Genau,
ne? Das war total cool, dass der das irgendwie zu so einer Art Speeder oder Gleiter umfunktioniert hatte. Fand ich eine geile Idee, muss ich sagen. Ja. Das mochte ich sehr gerne.
Sie kommen dann in so eine Schlucht und werden von Monstern angegriffen. Und da gibt es ein Reveal, nämlich Dory aus Findet Nemo kann walisch, Mando aus der Mandalorianer kann monsterisch.
Ja. Breaking News.
Breaking News, ja. Muss sagen, boah, als die Szene kam, dachte ich erst so, oh nee, bitte was? Und dann stellt sich aber heraus, dass diese Monster, oder das sind so Drachenhunde, würde ich sie nennen, halt zu den Tusken gehören. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, jetzt macht's Sinn. Ja. Ich glaube, wenn er einfach nur mit seiner Monstersprache den nächsten Mal die einfach verscheucht hätte oder gesagt hat, nee, wir sind Freunde, lass uns durch, hätte ich es, glaube ich, ein bisschen doof gefunden, wenn ich ehrlich bin.
Nee, ich fand das auch okay. Und ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwie mit komischen Sprachen im Star Wars-Universum konfrontiert werden, die alle verstehen scheinbar.
Mhm. Ja.
Ja, das ist generell immer so eine Frage, die man sich vielleicht gar nicht so stellen darf. Wobei es wird ja gerade auf Tatooine, auch in den Filmen wird ja zum Beispiel hervorgehoben, dass sie da irgendeinen komischen Dialekt sprechen oder was auch immer. Das sind ja dann immer Untertitel in Jabbas Palast. Ja. Und hier, weiß ich nicht, Mando hat ja auch schon auch wieder halt in der ersten Staffel da mit den Tusken kommuniziert. Und das spielt ja hier auch wieder eine Rolle, ne? Also fand ich schon eigentlich relativ sinnig.
Übrigens, was dann folgt, ist ja quasi, dass wir von einer klassischen Western-Geschichte übergehen in eine klassische Fantasy-Geschichte, falls euch das aufgefallen ist. Weil wir haben einen Drachen und eine Höhle.
Ja, das und ein muss paar, an King Kong denken.
Oder ein paar Helden quasi, die diesen Drachen töten wollen.
Ja, das stimmt.
Ich muss da an King Kong denken, nochmal.
Ja. Wobei, da wird ja auch relativ schon klar, worauf die Folge hinausläuft, nämlich die Stadtbewohner aus Mos Pelgo trauen den Tusken nicht, weil die halt ihre Minen überfallen, die Tusken mögen die Stadtbewohner nicht.
Das kennen wir doch.
Das ist halt auch wieder so typisch Western. Du hast halt eben Cowboy-Indianer, wenn du so willst. Also du hast die Pilger und du hast halt die Ureinwohner. Und Dominik hat
meine Nachbarn auch nicht.
Ja. Und Dominik hat die eine Szene schon angesprochen an diesem Lagerfeuer, wo dann Mando mit seinem Flammenwerfer den Streit schlichtet. Übrigens, toller Streitschlichter. Wirklich?
Ja. Wirklich. So heißt das Ding ab sofort, Streitschlichter.
auch da gibt's eine ganz hübsche Szene, wenn dieser eine Hund, dieser Drachenhund da am Lagerfeuer sitzt und Baby Yoda anschaut und weiß genau, was er gerade denkt. So, Häppchen.
Ja, das ist cool.
Und da wird halt schon klar, dass die Stadtbewohner aus Mos Pelgo und die Tusken ja im Prinzip dasselbe Ziel haben. Und natürlich wird dann auch gezeigt, also es wird dann auch erklärt, die Tusken füttern diesen Drachen, um ihn halt davon abzuhalten oder doch abzuhalten, halt sie anzugreifen oder die Stadt anzugreifen oder sonst
irgendwas. Wobei das echt dünn war.
Das war auch echt dünn, ja. Aber es wurde so für mich so ein bisschen etabliert, dass die Tusken, die ja eigentlich immer so als böse etabliert wurden, also zumindest früher, dass sie eigentlich schon dafür verantwortlich sind, dass nicht Schlimmeres passiert wegen diesem Drachen.
Das stimmt.
Ne? Ja. Das fand ich auch ganz schön. Muss aber sagen, der Drache ist ein Arschloch. Weil dann sehen wir halt diese Szene, wo einer dieser armen Tusken, wir haben ihn vorher ausgelost, würde mich interessieren.
Ja.
Halt so ein Banter vor diesen Höhleneingang bringt und dann den Drachen irgendwie ruft und dann wegrennt und der Drache frisst aber nicht das Banter, sondern den armen Tusken, wo ich mir dachte, war halt schon ein bisschen fies, weil ganz ehrlich, also satter wird er vom Banter garantiert.
Mhm. Ja, vor allem er hätte doch zwei zum Preis von einem.
Das auch, ne? Hätte einfach ein bisschen mit, wäre mittig geblieben, hätte beide bekommen. Ja, das stimmt.
Genau, dachte ich mir auch so.
Ja. Sehr interessant fand ich da natürlich die Aussage, dass der sich da eingenistet hat, wo früher mal ein Salak gewohnt hat. Und ich glaube, da kommt auch irgendwie diese Verbindung vielleicht her, wie diese Ausrüstung, was mit Boba passiert ist.
Ja, okay, stimmt. Wobei,
das ist ein gewisses Vorboding.
Wobei, ich mag ja Star Wars, ich bin aber jetzt kein Experte, kein Übernerd, ne, wie man vielleicht schon festgestellt hat, aber für mich war dieses Salak immer so wirklich ein riesiges Vieh. Einfach, wirklich im Prinzip nur eine lebendige Höhle, die riesengroß ist. Deswegen habe ich es war es für mich in meinem Kopf nicht so richtig verständlich, wie kann dieser Drache diesen Salak töten? Aber wahrscheinlich sagen jetzt die ganzen Star Wars-Fans auch, nee, der Salak ist nur so und so groß. Aber okay, das ist jetzt eine.
Ja, der Witz ist doch an dem Salak. Ich glaube, du hast nur oben das Schnappmaul und unten drunter. Das ist so ein bisschen wie so ein Eisberg, ne? Du hast oben nur die Oberfläche und unten ist es irgendwie riesig und hat irgendwie mehrere Mägen und so eine Scheiße, glaube ich.
Vielleicht hat er einfach ein bisschen länger gebraucht, um ihn zu essen.
Ja, vielleicht ist er auch seitdem nur groß. Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Wie so eine Schlange halt, ne, die sich irgendwie was reinzieht.
Ich muss aber übrigens eins sagen. Ich fand das Design von diesem Kreidrachen ein bisschen langweilig.
Ja, der ist recht klassischer Natur. Das stimmt, ja.
Ja, aber das ist dann vielleicht natürlich auch so ein bisschen so, du hattest ja gerade schon gemeint, so klassische Fantasy-Narrative.
Ja,
das hat dann sowas, sowas Archaisches. Ich musste sogar eigentlich, kurz musste ich sogar mal echt so ein bisschen an Siegfried und den Drachen denken.
Nicht an Siegfried und Roy?
Ne? Tiger gab's hier nicht, glaube ich, ne? Zumindest keine Weißen.
Ja.
Oder, nee, diese komischen, nee, die kann man nicht als Tiger zählen. Was mich allerdings so ein bisschen gestört hat, um jetzt auch mal einen Kritikpunkt einzubringen, also Baby Yoda ist ja eigentlich nur, weiß ich nicht, ein besseres Anhängsel die ganze Zeit, hat ja eigentlich nichts zu tun.
Doch süß gucken.
Ja, süß gucken, genau. Wandel da Merchandise-Artikel. Vor allem, was mich richtig stört, dass ich meine, manche von diesen Stadteinwohnern, die müssten doch mal irgendwie gesehen haben, dass dieses Viech dabei ist und müssten doch vielleicht gehört haben, dass da ein Kopfgeld drauf ausgesetzt ist.
Habe ich mich nicht gefragt. Für mich war dieses Mos Pelgo einfach so weit am Arsch der Heide.
Ja, gut, also, das kann man, ja.
Also ich glaube, so sehr verbreiten sich die Informationen im Star Wars-Universum jetzt auch nicht.
Wir haben kein Internet.
Da gibt es halt, glaube ich, keinen Radiosender, der sagt so, hey Leute, hier morgen.
Hier ist Tatooine FM.
Genau.
Ja, aber der ist ja zum Beispiel auch schon in Mos Eisley ist er ja auch angekommen. Da hätten vielleicht auch irgendwie welche das sehen
müssen. Ja, also aber Mos Eisley ist halt Pelgo, wirklich, also das ist ein Vergleich wie, was ich, Berlin und Neuschwendorf, ne? Also das ist
ja, also ja, ihr habt schon recht, also das mit Mos Pelgo, das kann man sogar gelten lassen, aber irgendwie mir fehlt da auch, und das liegt eben daran, dass dieser Baby Yoda Plot mal halt wieder irgendwie auf Urlaub ist, nachdem wir eigentlich total angefixt wurden mit diesem Rückblick da, wo man ja auch Giancarlo Esposito kurz gesehen hat mit diesem saugeilen schwarzen Lichtschwert.
Ich finde, das sieht so scheiße aus, sorry.
Ich finde das saugeil.
Das Schwert ist auch historisch sehr aufgeladen.
Ja, extrem. Auch in Hinblick auf die mandalorianische Kultur. Ja. Aber also das stört mich einfach. Ich spüre bei diesem Baby-Yoda-Plot, ich spüre da keine Dringlichkeit.
Also wirklich überhaupt keine. Das stimmt.
Aber gibt's ja auch nicht. Ich meine, seine einzige Aufgabe ist, ihn zu seinem Volk zurückbringen.
Ja, und das ist seine Aufgabe gefühlt seit der ersten
kurze
Folge.
Kurze Frage. Was ist denn, wenn das Volk diesen kleinen Baby oder gar nicht zurückhaben will?
Dann behält er ihn.
Ja, wirklich. Ja. Zur Adoption freigegeben.
Stell dir mal vor, irgendwie Ende Staffel 7 kommt er endlich an. Hier ist euer Kind. Nee, wollen wir nicht. Tschüss.
Wir haben den extra weggegeben. Was soll ich kacke?
Yoda und Yaddle sind die Eltern. Ich prophezeie.
Ja.
um mal zu dieser Ausgangslage zurückzukommen. Ja. Die machen ja dann oder stellen ja dann fest, so von wegen, ups, irgendwie so klappt das nicht, was wir uns vielleicht gedacht haben. Was hatten die überhaupt für einen Plan? Egal. Und auf jeden Fall machen die dann nochmal einen zweiten Plan. Und das fand ich richtig witzig. Wo quasi sie da stehen und dieses Vieh danach bauen und diese kleinen Steinchen da rundherum machen. Und ist der wirklich so groß? Stimmt der Maßstab?
Ja.
Oh, jetzt sieht's besser aus. Wer sind denn die anderen Steinchen? Ja. Das sind deine Leute.
Oh. Wobei, das würde man auch sagen, sie kommen halt relativ schnell auf den Trichter, wir brauchen halt Hilfe, wir brauchen mehr.
Mhm,
ja. Und gehen halt zurück ins Dorf. Und das fand ich echt schön. Ich hatte damit gerechnet, jetzt kommt wahrscheinlich so nochmal so, ich habe nicht auf die Zeit geguckt, ich wusste also nicht, wo diese Serie gerade war. Und dachte mir so, boah, bitte jetzt keine 10, 15 Minuten lang so, na, wir finden die aber doof. Aber wir müssten es tun. Ne, wir finden die aber doof. Das haben sie gemacht, ja, aber relativ kurz. Das fand ich sehr schön. Allgemein fand ich, war, obwohl die Folge, glaube ich, relativ lang war für Mandalorianer-Verhältnisse, mit, wenn man halt alles abzieht, so Abspann, Vorspann, so, glaube ich, so 45 Minuten, war die auch sehr kurzweilig.
Ja. Das war mit die längste Folge, glaube ich, zusammen mit dem Finale der ersten Staffel. Das ging doch irgendwie auch so eine Dreiviertelstunde. Es war ja mehr oder weniger eigentlich auch eine Doppelfolge dann gekoppelt mit der siebten.
Ich bin auch gespannt, wie die Länge jetzt weitergeht, quasi.
Ich fand aber die Folge auch so ein bisschen sprunghaft tatsächlich, ähnlich wie die Pilotfolge der ersten Staffel. So dieses von A nach B nach C nach D, da haben wir dann eben auch so, auch so wieder diese Videospieldramaturgie. Und so nett ich diesen ganzen Drachenplot fand, habe ich mich halt auch immer wieder gefragt, ja, was soll das jetzt alles irgendwie? Also, du hast den Eindruck, dass die Serie diesen Baby-Yoda-Plot weiß nicht, der rückt mir zu sehr in den Hintergrund. Da hatte ich ja gerade eben auch schon gesagt, keine Dringlichkeit. Und dann denke ich mir, ja, was hat das jetzt großartig damit zu tun? Also für sich mag das alleine funktionieren, aber ich sehe einfach diesen erzählerischen Bogen nicht bei der Serie und da setzt die ein Problem fort, was ich halt schon mit der ersten Staffel hatte. So dieses Unentschlossene, dass man halt einen übergreifenden Handlungsbogen hat und dann hat man wieder Case of the Week, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, alles gefühlt Pause hat und dann geht's weiter.
Ist ein valider Kritikpunkt, aber für mich ist einfach kommt darauf an, wie ist dieser Case of the Week? Und in dem Falle ist der Case of the Week halt ziemlich gut, sodass ich mir, glaube ich, Baby Yoda hätte mich auch, glaube ich, nur gestört. Also ich habe in dieser Folge
absolut. Er hat halt auch gestört.
Nee, hat er gar nicht, finde ich, weil in dieser Folge soll er nur süß sein und hier und da ein bisschen Komik reinbringen. Und das hat er getan und Punkt aus Mickey Mouse.
Ja, gut, Komik, das mit dem Spucknapf fand ich lustig. Und ich mag den ja auch, das kann ich ja nochmal sagen.
Nein, also wer Baby Yoda
nicht mag, der hat kein Herz, das muss man schon sagen. Aber er ist halt auch so ein bisschen, da steckt halt irgendwie auch so ein unangenehmes Kalkül drin irgendwie.
Natürlich, also das bei Star Wars Kalkül, Merchandise und Marketing da steckt, darüber müssen wir nicht reden.
Ja, aber Baby Yoda ist ja eigentlich sogar ein Negativrekord, das ist ja völlig daneben gegangen.
Ja, das stimmt.
Ja, ne? Aber.
Also, das kann man echt nicht glauben.
Das können wir auch das können wir uns auch, glaube ich, jetzt hier sparen, weil darüber haben wir alle im Star Wars Cast schon mehr als deutlich geredet.
Ja,
wir sollen ja die Leute auch ein bisschen dazu zwingen, unsere anderen Podcasts zu hören, die Jungs sehr gut sind.
Ja. Um mal zu dem Kampf zu kommen, den fand ich an einigen Stellen fand ich ihn richtig geil und auch überraschend so. An manchen anderen Stellen war der irgendwie so ein bisschen konfus. Aber das lag nicht eher an Mando oder so und auch an Korb, die beiden fand ich ganz geil, sondern an den random Leuten, die da rumgelaufen sind.
Nee, das fand ich egal. Also ganz ehrlich, Tusken, wie willst du unterscheiden? Das ist das eine.
Ja, gut, klar.
Tuske Nummer 6 ist tot.
Oh, was? Was mit Nummer 7? ich fand's ein bisschen seltsam, weil die Anzahl der Leute, die da waren, dachte ich mir so, also es wirkt gerade so, als ob diese ganzen Dorfbewohner und die Tusken, dass sie zusammen irgendwie 10 Mann ergeben. Und grad, aber bei den Tusken waren es schon 10 Mann. Was ich halt nicht so gerne hab, ist, wenn du irgendeine Bedrohung hast oder so ein Monster, und dann kommt halt plötzlich so, ja, es kann übrigens Säure spucken oder was immer das gewesen sein soll. Also dieser grüne Schleim, dass das Ding auskotzt. Das ist so ein bisschen wie damals im Kindergarten oder Grundschule, in der Pause hast du gespielt und dann irgendwie so Power Rangers und dann sagt der eine, ich habe dich mit deinem Laserstrahl getroffen. Ja, das ist egal, weil ich habe diese total super geile Rüstung. So, seit wann? Seit jetzt? Ja. So ähnlich ist das. Das fand ich ein bisschen seltsam. Was ich auch seltsam fand und aber auch irgendwie ziemlich geil, wenn ich mich nicht verguckt habe, kamen in diesem Kampf auch normale Feuerwaffen zum Einsatz. Richtige Oldschool-Gewehre. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist doch mal so der nächste Unterstrich, dass diese komplette Folge wirklich Western pur ist.
Ja. Sag ruhig, Thomas.
Bei der Säure gebe ich dir recht, wobei ich dann dachte, so cool, Säure, ich mag irgendwie Säure. Und der Effekt der Säure war richtig gut.
Aber was war denn der Effekt? Weil so richtig gesehen hast du ja nix.
Naja, die sind halt in sich zusammengeflossen. So.
Ja, das hat mich auch gestört, dass da eigentlich nix wirklich mit passiert ist.
Also ich erwarte ja keine Splatterei, aber ich hatte das Gefühl, du siehst halt nur grün und dann war halt nichts mehr da. Also hätte ich schon irgendwie noch zumindest ein bisschen mehr Andeutung gehabt.
Ja, ich verstehe schon, du willst so Schreie hören und das Blut spritzt und so,
verdammt, das
bleiben. Geil. Ja, da sind wir, das ist halt wieder dann Disney Plus, womit du dich vielleicht irgendwie arrangieren musst, aber es hatte halt irgendwie keine, also, weiß ich nicht, die haben ja da, das ist ja wirklich, also ich muss ja auch kurz an Game of Thrones denken, die haben da ja förmlich so Skorpione aufgespannt. Mhm. Dass die vielleicht irgendwie durch die Säure zerstört werden oder irgendwie
sowas.
Und so. Das ist wirklich gar nichts, keine Relevanz.
Ganz ehrlich, eigentlich. Es wirkte so ein bisschen, als ob das arme Vieh irgendwie zum Frühstück zu viel Waldmeisterpudding gefressen hat.
Ja, das ist, ich muss aber sagen, jetzt generell, also Thomas meinte ja schon, dass es halt von der Optik her, also vom Design her kann man darüber streiten, da fand ich das Viech eigentlich auch ein bisschen langweilig. Vom CGI her,
Das Ding hat halt eine Wucht gehabt, ne? Also du hast halt wirklich gedacht, so, boah, krass,
Ja, ich dachte mir, Dune muss sich warm anziehen und es ist gut, dass der Film erst nächstes Jahr kommt.
Aber kurze Frage an Thomas. Ja. Hast du richtig gecheckt, was jetzt ihre Kampftaktik war? Also wir wussten im Vorgespräch, also wir wussten durch eine frühere Szene, dass das Vieh nur am Bauch verwundbar ist. Mhm. Aber so richtig, was sie, wie sie das jetzt reichen wollen, dass es, sag ich mal, den Bauch zeigt, das wurde nicht klar. Und
ja, ich bin ja sehr taktisch versiert, denke ich immer von mir. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, mein Gott, lass ihn doch einfach so ein Vieh fressen, wo irgendwo Sprengstoff dran ist und gut.
Das hatten sie doch vor.
Ja, aber dann müsste ich das halt ein bisschen offensiver betreiben, halt wie Mando das halt gemacht hat. So von wegen, ja, dann fress mich doch gleich mit.
Ne? Obwohl wir hatten ja gerade gemeint, warum hat das Viech nicht beide in einem Haps genommen? Ja. Das hat es das gewittert? Ich weil dieses Banta war ja mit Sprengstoff.
Oder es macht halt das versehen. Maul auch sehr weit auf. Ne? Da kann man halt auch was reinschießen. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist halt sehr verwundbar in innen und unten. Und der Plan, den sie hatten, war, wir ziehen es halt raus und wenn es dann da drauf ist, dann sprengen wir es halt in die Luft. Gut, aber so eine Explosion wird halt auch vom Boden aus gedämpft und geht halt nicht mit völliger Kraft dann auf den Bauch. So. Also, naja. Aber es hat ja dazu geführt, dass wir dann quasi diesen zweiten Teil des Kampfes hatten. Und das fand ich aber auch wieder ganz nett.
Ja, das stimmt. Also klassische Taktik, die habe ich, glaube ich, jetzt schon zigmal gesehen bei Avengers, bei Guardians of the Galaxy und bei zig anderen. Aber die Taktik, oder Men in Black, die Taktik, lass dich vom großen Mega-Vieh schlucken und zerstörst von innen, kommt immer gut an.
Funktioniert immer.
Ja, genau. Okay. Selbst bei Matrix gab es das, ne? Oder? Doch, mit Agent Smith, ne? Egal. Ja.
Wir müssen aber sagen, bevor es dazu kommt, machen sie die erste Explosion und dann ist halt so dieses so, ist das Vieh tot? Und du weißt genau so, nee, ist es nicht.
Das ist doch geil, wie die beiden am Abseits stehen und die ganzen Leute so total verwirrt und alle sind gefressen, aufgelöst und die beiden so, okay, ich glaube, wir müssen jetzt.
Ich fand es auch schön, das finde ich immer, also das ist kein Kritikpunkt, ich finde das irgendwie schön, wenn sich selbst Monster, die gefühlt so groß sind wie 23 Hochhäuser, immer noch irgendwie schaffen, sich anzuschleichen.
Finde ich sehr schön. Man muss aber auch sagen, dass in der ganzen Sequenz schon sehr so John Favreau's Blockbuster-Regie durchkommt. Ne?
Ja.
Also ich fühlte mich so ein bisschen, ihr hattet es ja gerade schon gemeint mit Guardians of the Galaxy, es hatte irgendwie auch was von einem Marvel-Film, der ganze Kampf. Ich musste allerdings auch, ich weiß nicht warum, ich habe den gar nicht so häufig gesehen, aber ich habe ein Poster davon. Ich musste, gibt's nicht irgendwie sowas Ähnliches in Starship Troopers?
Da schießt er dem Ding, diesen Megakäfer, den Panzer, so ein Loch rein und schmeißt Granate dann da rein.
Genau.
Ja. Genau, da muss ich auch mal irgendwie dran denken, tatsächlich.
Oh, das wäre auch witzig gewesen, wenn du das gemacht hast.
Starship Troopers, ja.
Super Film.
Ja. Nur ein toter Kreidrache, ist ein guter Kreidrache.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Mando wird gefressen und hat halt einen Banta dabei, der ganz viel Sprengstoff dabei hat.
Aber eine Frage, wenn der, wir haben hier diese Säure gesehen, müsste da nicht zumindest irgendwas, also ich meine, wir sehen ein bisschen grünen Schleim auf seinem Helm und ich sag, okay, das hält dieser Beskar-Stahl aus, aber er ist ja nicht komplett gepanzert.
Genau. Ne? Da habe ich dann gedacht, nicht drüber nachdenken, Thomas, nicht drüber nachdenken, Thomas, nicht drüber nachdenken, Thomas. Also von daher, es war ein bisschen Schleim, aber halt nicht mit Säure versetzt, weil der Wurm das wahrscheinlich nur aus dem Inneren herausschießt und da war er nicht.
Aber er war doch im Inneren.
Es ist einfach Effekthascherei an der Stelle.
Nee, Mando ist einfach gekonnt an der geilen Blase vorbeigeflogen.
Ja, genau.
Es ist noch nicht mal, ich muss auch an Ghostbusters denken, also es ist ja nicht mehr Ektoplasma.
Aber ich fand das okay, es gibt schlimmere Logik-Sachen.
Ja. Es
ist auf jeden Fall, Drache besiegt, Happy End.
Ja.
Und dann ist was passiert, also was ich echt schön fand, weil ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass dann am Schluss so die Szene kommt, dass dieser Cop dann sagt, so, ja, du hast mir geholfen, aber die Rüstung kriegst du trotzdem nicht und jetzt betrüge ich dich. Aber nein, sie sind Freunde, er bekommt die Rüstung und das fand ich schön. Ich fand es schön, dass er einen neuen Freund hat.
Dieser Abschluss ist ja sowieso geil, weil im Hintergrund siehst du ja die Tusken, wie sie dann das Vieh auseinanderschnibbeln.
Ja. Und das war cool.
Falls euch das aufgefallen ist, auch Mando hat ein großes Stück Fleisch mitgenommen.
Ja, ich habe nur auf gewartet, dass Baby Yoda, der hinter dem Stück Fleisch so einmal so reinbeißt oder so. Aber eine Frage habe ich dann noch. Als wir sehen, wie sie diesen Kadaver auseinandernehmen, da findet ja ein Tusken etwas. Ist das ein
Ich glaube, es ist ein Ei. Ich glaube, es ist ein Ei.
Es hatte was von einer Auster irgendwie.
Ja, deswegen
so halt, ne?
War ich auch. Also, es sah für mich mehr aus wie eine Perle. Ein Ei würde mehr Sinn ergeben, aber es sah letztlich aus wie so eine Murmel.
Ja, stimmt. Aber es wird auch nicht erklärt, bisschen, so, ne? Das ist irgendwie, keine Ahnung.
Es war ein bisschen random, aber es hat jetzt auch, glaube ich, nicht
so viel Relevanz. Also, ich fand es eigentlich ganz schön.
Aber lustig wäre ja, wenn es sich danach herausstellt, dass der so viel wert ist wie ganz Tatooine.
Ja, das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Die wollten ja irgendwie, das war ja, glaube ich, die Vereinbarung zwischen den Dorfbewohnern und zwischen den Tusken, dass sie irgendwie das Viech da ausschlachten dürfen. Und ich muss sagen, das wurde auch relativ, also nicht jetzt verweise ich explizit, aber es wurde halt überhaupt mal irgendwie gezeigt und dann auch dieses riesige Gerippe, das hatte schon was.
Also es war eine schöne Szene, also der Abschluss hat mir wirklich gefallen von diesem Kampf, weil ich es einfach toll fand, dass der halt dieser Cop sein Wort hält und da halt nicht wieder, dass der Mando nicht wieder betrogen wird. Und wir haben ja schon festgestellt, dass er etwas positiver durch die Welt geht, unser Freund der Mando. Und ich glaube nicht, dass wir diesen Cop diese Staffel wiedersehen, aber vielleicht in Staffel 3 oder so, gerne nochmal, würde mich freuen. Und damit ist die Folge auch zu Ende. Abspannen, wir können auch aufhören, ne? Passiert das, weil sonst passiert ja auch nichts mehr.
Ja doch, es passiert dann noch was ganz, ganz Großes.
Ach nein, was denn? Also bitte, dass da Boba Fett steht, also das ist so interessant.
Ohne Helm. Ja.
Ohne Helm. Naja, seine Rüstung ist ja weg.
Ohne Helm. Ja.
Da bin ich gespannt drauf, ehrlich gesagt. Also ich meine, das war ja der größte Reveal jetzt so in der ersten Folge, von wegen, ja, der Boba, ne, der lebt noch, ne?
Der Boba.
Der läuft da noch ein bisschen rum. So, und ich bin gespannt, wie sie das auflösen, wie seine Figur erzählt wird und was sie quasi darlegen von dem, was passiert ist in der Zwischenzeit mit ihm. Weil da steckt natürlich viel Potenzial drin. Es kann aber auch in die gänzlich andere Richtung schlagen. Und dass sie dann sagen so, ja, der ist da rausgekrabbelt, hat seine Rüstung weggeworfen, hat dann gedacht, oh, ich mach das nicht mehr.
ich geh jetzt nach Hause.
Genau, da würde ich halt denken so, ne? Also da muss schon ein bisschen was jetzt hinterstecken und sein Teil in der Staffel sein wird.
Ja, ganz ehrlich, ich meine, diese Mandalorianer haben ja irgendwie alles in ihrer Rüstung. Der hatte wahrscheinlich einfach auch ein starkes Abführmittel. Das hat er dem Salak einfach verabreicht und dann zack.
Und genau, und nachdem er dann ausgekackt war, hat er sich gedacht, so, nie wieder, diese Rüstung zieh ich nie wieder an.
Boah, die stinkt aber, nee.
Wobei, er hat doch im Magen von dem Salak dann wahrscheinlich überlebt durch die Rüstung auch irgendwie, ne? Oder ist das in dem alten Kanon? Ich weiß nicht genau. In beiden Versionen überlebt er doch, glaube ich, aber auf eine unterschiedliche Art und Weise, oder?
Ja, irgendwie, ja.
Also sie haben es so irgendwie angepasst. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Wobei, Thomas, ich würde mir da jetzt auch nicht zu viel erhoffen, weil sie haben eigentlich gesagt, dass sein Auftritt jetzt nicht der größte sein wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die eventuell in der Staffel vielleicht noch gar nicht aufeinandertreffen, dass das hier so ein bisschen mit Mando ist, also nee, nicht mit Mando, mit Boba ist, so ein bisschen wie mit diesem Killer in Mindhunter, der ja jetzt völlig ins Leere läuft, dass der eigentlich immer nur so kurz mal am Rande auftritt oder so, könnte ich mir vorstellen.
Also ich glaube, dass er durchaus auch ein paar Mal auftreten wird, ob er wirklich, ich könnte mir auch vorstellen, dass der große, das Treffen wahrscheinlich am Ende der letzten Folge der Staffel stattfindet. Aber ich glaube schon, dass der vielleicht schon hier und da eine wichtige Rolle spielen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ihn in Folge 2 sehen. Glaube ich nicht.
Nee, nein,
ich auch nicht. Ich muss aber auch sagen, mir ist Boba Fett ein bisschen egal. Ich habe halt, wie gesagt, den Hype und die Figur verstanden. Ich bin halt mehr gespannt, wie sie diese Ashoka Tano umsetzen. Nicht von der wegen der Figur, sondern einfach Ashoka. Wie Ashoka oder wie die heißt.
Ahsoka.
Ahsoka. Ja, oder ein Super Ahsoka, wie ihr wollt. einfach nur, weil ich halt sehen möchte, wie das umgesetzt ist.
Ja, und vor allen Dingen, da brauchst du natürlich viel Infos einfach.
Nein, brauche ich nicht. Ihr müsst,
ja,
nein,
wirklich. Ich nicht. Nein, wirklich, also ohne Witz, die kann ja nicht jetzt einfach auftauchen und von wegen, hallo, ich bin da und Jedi und so, bam. Also da brauchst du ja ein bisschen Input. Also da bin ich auch gespannt, wie sie das auch mit dem Schwert und sonstiges, wie sie das noch so einbauen werden. Gerade wenn die tatsächlich die nächsten Folgen alle wieder nur so 30 Minuten gehen.
Ja, vor allem, weil die Jedi auch so mystifiziert werden, ähnlich wie in Episode 7, dieses, das hat man ja gerade in dem Flashback gesehen, dass diese Armored Tante da, also halt mit dem, also halt diese Mandalorianer-Kriegerin da, die ihm die Rüstung zusammengezimmert hat, dass die irgendwie sagten, ja, Baby Yoda gehört irgendwie einer Spezies an und irgendwelche komischen Zauberer Space und so, also Wizard. Sprich sie, genau, Space Wizards, die Jedi, da bin ich schon gespannt, wie sie das machen, wobei, was ich da ein bisschen komisch fand, dass diese, wie heißt sie jetzt nochmal, diese komische Motto oder wie die, nee, doch, Motto, heißt sie echt Motto? Ist ja albern, der Name, egal. das ist ihr Motto, genau. Dass die irgendwie von der Macht irgendwas sagte, als sie irgendwie Baby Yoda irgendwie wieder empfangen genommen hat, da dachte ich mir so, warum redest du jetzt von der Macht? Weil die Jedi kennt doch eigentlich keine Sau mehr. Das sind irgendwelche mystischen Zauberer. Also warum ist das jetzt so ein geläufiges Sprichwort? Das fand ich.
Naja, aber in der Rebellion hat das ja auch einen sehr starken Punkt eingenommen. Also ich glaube schon, dass sich das verbreitet hat. Dass es halt so ein Glaube wieder an das Gute eigentlich ist. Das ist, was ich meine.
Ja, die Jedi sind ja eigentlich zurückgekehrt.
Ja, deswegen, also ich kann so mir schon
aber
vorstellen,
es weiß ja keiner.
Dass das so ein Slogan geworden ist. Von wegen, wir riechen uns später, so möge die Macht mit dir sein. Ne? Also,
ja, gut, wenn man überlegt, in Episode 4 wird das schon inflationär, glaube ich, benutzt. Ne? Da benutzt das ja sogar irgendwie dieser General Dodonna oder so, glaube ich.
Deswegen, also von daher, das hat mich ehrlich gesagt nicht gestört. Aber das sind so Fragen, also ist du, gut, dass du das aufgeworfen hast, die ich mir halt auch gestellt habe, wie sie das mit Ahsoka, also wie sie das alles dann reinbringen
wollen. Ach, reden immer noch darüber, okay.
Sorry. Ja, ja.
Aber ich bin gespannt, weil sie haben ja wirklich jetzt einige Figuren aus Clone Wars angekündigt.
Ja, tatsächlich,
Und ich bin gespannt, also ich könnte mir vorstellen, dass die alle gar nicht so viel miteinander zu tun haben und dass die sich jetzt alle so schön irgendwie verteilen werden über diese Case of the Week Dramaturgie. Ich bin aber gespannt, ob damit ein Problem, was ich mit der Serie habe, eben, dass ich Mando ehrlich gesagt ziemlich uninteressant finde. Ob sich das damit dann noch potenzieren wird, weil es ist für mich wirklich so, alle Figuren, die er trifft, auch jetzt dieser Kopf wieder, alle sind interessanter als er und trotzdem hängen wir immer an seinem Rockzipfel. Das war auch schon gerade wieder in dieser berühmt-berüchtigten 5. Folge der ersten Staffel, da tauchte doch irgendwie diese Asiatin da auf. Wo ja auch nicht ganz klar ist, ob die jetzt tot ist oder nicht, da taucht er dann ja Boba am Ende auf. Und das fand ich so schade damals schon in dieser Folge. Da taucht eine Figur auf, die ist mega cool, ist viel interessanter als er und dann verschwindet die direkt wieder in der Versenkung und jetzt in Staffel 2 ist sie ja auch nicht drin. Das mag ich einfach nicht an der Serie, aber das liegt eben auch daran, dass ich, wie gesagt, jede Figur, die er begegnet, bei der denke ich mir immer, ja, toll, warum dreht sich die Serie nicht nur um den? Wer braucht Mando? Jetzt mal ehrlich.
Ja. Also bin ich auch gespannt, weil auch unter anderem schon angekündigt worden ist, Vorsicht, Spoiler, zum Beispiel, dass Captain Rex auftauchen wird. Ne? Weiß ich noch nicht, wie das.
Also das ich freu
mich drauf, total.
Ich freue mich da mega drauf, weil Captain Rex eine geile Figur ist auch, dass sie jetzt Timura Morrison zurückgeholt haben.
Aber alle anderen, so wie es du, jetzt gerade wahrscheinlich nicht zu sehen, aber er wird sehr stark mit den Achseln zucken und sich denken so, was?
Nee, ich habe als Kind unglaublich gerne Kommissar Rex gesehen.
Ja, nee, also ich fände es eigentlich cool, wenn diese Fennec Shand, Ming-Na Wen, wenn die irgendwann nochmal auftauchen würde, aber ich glaube nicht, auch wenn es angedeutet wurde, weil es ist halt so ärgerlich jetzt auch hier mit diesem Kopf, der wird wahrscheinlich in Staffel 3 mal wieder auftauchen. Ja.
Im Finale dann, wenn dann plötzlich die ganzen Raumschiffe in der finalen Schlacht auftauchen, wenn die alle
noch. Könnten wir vielleicht statt eines Gesamtfazits der ganzen Serie zu fällen, einfach mal ein Fazit für diese eine Folge machen, die wir gerade besprochen haben?
Okay. Das wäre, glaube ich, am besten. Ja. Aber du hattest im Vorfeld vom Podcast schon gesagt, dass wir unsere 5 Minuten Fan.
Ja, bekommen. Aber die sind jetzt noch vorbei.
Ja, okay, außerdem kommt Katie Sackhoff, bin ich ja gespannt, was da kommen wird. Ne?
Aber als du gesagt, wir dürfen nicht mehr weiterreden.
Ja, ist okay. Wir haben eine Redepause.
Ihr hattet eure großen Momente bei unserem 4. Star Wars Cast, wo ihr über dieses komische Animationsserien-Dings da, Star Wars Toy Story oder
wie es heißt. Viel bessere Serie
ist als Ja. Also, ich fange mal einfach an mit dem Fazit für diese eine Folge. ich fand sie sehr gut. Ich fand, das Western-Feeling war nochmal auf 11 gedreht. Das war ein typisches Case of the Week-Szenario, aber es war gut umgesetzt. Timothy Olyphant fand ich schön als Cop. Ich hatte meinen Spaß und genau mit so einer Folge schaffst du es, dass die Leute auch am Ball bleiben. Mhm. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dieser Folge. Hat mir großen Spaß gemacht und jetzt dürft ihr.
Genau, ich schließe mich direkt an, weil, also wenn du wieder in so eine Staffel reinkommen möchtest, dann muss halt die erste Folge auch abliefern. Und das hat sie getan, ohne jetzt zu viel zu machen, weil das hätte vielleicht auch schief gehen können. Mhm. Sie nimmt sich hier so ein bisschen zurück, macht das, was auch die Stärken der ersten Staffel sind, baut das auch vor allen Dingen aus, das hatten wir ja vorhin auch besprochen. Und ich hatte wirklich Spaß daran. Sie hat Schwächen, auf jeden Fall, aber das hatte die erste Staffel an ganz, ganz vielen Stellen auch. Aber ich habe nie das Gefühl von wegen, dass ich mit den Augen rollen muss, wie zum Beispiel bei Star Trek PK, sondern dass ich halt durchgängig sehr, sehr viel Spaß habe und am Ende mit einem guten Gefühl aus der Folge rausgehe und denke, jetzt muss ich wieder in der Woche warten, aber es lohnt sich.
Ja, ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Jetzt so im Nachhinein, jetzt auch durch die Besprechung ist die Folge jetzt noch so ein bisschen gewachsen. Ja, für mich ist halt irgendwie, also gerade durch diesen Flashback bist du halt irgendwie angeheizt, wie es jetzt halt mit Moff Gideon und so weiter jetzt sich irgendwie fortsetzen könnte. Und dann bekommst du halt diesen relativen random Plot um diesen komischen Drachen, der dieses Dorf da belästigt. Das war mir irgendwie so ein bisschen. Ist nicht so, dass das schlecht umgesetzt war, aber so im Gesamtkontext ist mir das irgendwie zu sehr zu Schulterzucken, wenn ich ehrlich bin. Ich fand die Folge jetzt nicht direkt schlecht, aber es war dann doch so ein bisschen ernüchtert, dass jetzt halt dann einfach wieder nur so ein Case of the Week kommt, der jetzt auch nicht die großartige Relevanz für das große Ganze haben wird. Das ist, glaube ich, so das Problem. Für mich funktioniert bei dieser Serie einfach nicht so das große Ganze. Vielleicht sollte man sich auch eher wirklich so auf diese Episodendramaturgie einlassen, das weiß ich nicht. Ansonsten, ja, es ist ein solider Einstieg gewesen, aber auch wie eigentlich so ein bisschen auch Business as usual und ich hätte durchaus auch auf Tatooine als Schauplatz verzichten können.
Ja. Okay. Dann würde ich abschließen wollen. Der Podcast ist ein bisschen länger geworden dieses Mal, aber das liegt auch daran, dass wir zum Anfang noch ein bisschen über die erste Staffel gesprochen haben und unseren Einstieg jetzt in Staffel 2 und natürlich Dominik und ich so ein bisschen gefannt haben. Und genau, also ich glaube, dass sich die Länge aber trotzdem irgendwie so einpendeln wird, je nachdem, wie die nächsten Folgen lang sind. Ich bin sehr gespannt. Eine Woche müssen wir jetzt warten, dann geht's weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt, wo ihr sagt, so, das war geil, Baby Yoda! Oder naja, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Das würde uns ganz doll interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreite die Kunde. Warum's du?
Weil wir es verdient haben.
Genau. Und damit verabschiede ich mich schon mal, sag tschüss, bis zum nächsten Mal und übergebe das Wort an euch beide. Oder auch nicht.
Ich sag tschüss, ciao, ciao.
Ich sag auch tschüss und verweise noch darauf, dass ihr MovieRebag auch bei Instagram, Twitter und Facebook finden könnt. Und noch einmal so erwähnt, wir haben auch 4 wunderbare Star Wars Casts, die auch hörenswert sind. Houdini, ja. Tschüss.